Ja, ich merke, dass noch das, was der Lukas gesagt hat, das bewegt mich in doppelter Weise schon relativ stark. Das eine ist, wenn du gesagt hast, dass du regelmäßig nach Heidelberg gefahren bist, um da irgendwelche Medikamente zu bekommen. Ich fahre in der Regel alle 2 Wochen nach Heidelberg, um dort Blutplasma zu spenden. Und im Nebenraum sind diejenigen, die Thrombozyten spenden. Und es ist schön zu sehen, wenn man da Menschen wie dir begegnet und merkt, ja, okay, das hilft auch anderen Menschen. Das ist so das eine. Aber was mich noch tiefer bewegt ist, und ich denke, das kam auch in dem raus, was eben auch die Julia gesagt hat, dass wir in Situationen kommen, wo wir den Eindruck haben, dass Krankheit, die eine Krankheit oder auch das Leiden von anderen uns irgendwo zurückhalten möchte. Das gehört, wie gesagt, jetzt nicht zu dem Vortrag dazu. Und ich habe das selber in meinem Leben auch erfahren, weil ich auch seit meiner Geburt an einer Krankheit leide, wo ich auch dachte, dass ich damit nicht in die Mission kann. Und ich werde das nie vergessen, das war 1989, 90, auch Jahreswechsel, da war ich in Holland auf einem Kongress und da war der Gründer damals von OOM. OOM ist ja so ein Missionswerk wie CFI und viele andere Werke. Der Gründer stand damals auf vorne und hat sich hingestellt und sagt, jetzt wollen wir für alle beten, die meinen, dass Krankheit ein Hinderungsgrund sein könnte, in die Mission zu gehen. Und ich dachte, wo du das vorhin sagtest, Lukas, ich möchte jetzt einfach für euch beten, wo ihr vielleicht auch denkt, dass irgendwo familiäre Situationen oder vielleicht ein Krankheit, ein Leiden euch irgendwo abhalten könnte, in die Mission zu gehen. Für Gott ist das gerade oft der Schlüssel, den er gebrauchen will. Wie ich vorhin sagte, es sind sicher nur die Hilflosen, die wirklich beten können. Gott möchte uns in diese Hilflosigkeit hineinführen, damit wir seine Größe wahrnehmen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal für euch beten, die ihr vielleicht selber davon auch betroffen seid. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was Lukas und Julia uns heute Morgen erzählt haben aus ihrem Leben und wo wir sehen, dass du da am Wirken bist und dass du den Lukas bis heute hindurchgetragen hast und weiter durchtragen wirst. Und ich möchte dich jetzt für alle bitten, hier auch in diesem Raum, die auch meinen, dass irgendwo ein Leiden bei ihnen persönlich oder in der Familie oder sonst wo sie abhalten könnte, dir zu dienen. Aber Herr, ich möchte dir danken, dass du gerade durch dieses Leiden hindurch wirken willst und deine Größe verherrlichen willst. Und ich danke dir, dass du am Handeln bist und dass du auch an jedem Einzelnen von uns, der hier im Raum ist, auch wirkst zu deiner Ehre. Amen. Der Bibeltext steht im Römerbrief, der dieser Bibelarbeit zugrunde gelegt ist. Und da heißt es, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und in den vergangenen Wochen, ich arbeite ja selber bei einem Missionswerk bei der DMG, und da passiert es, dass immer wieder Missionare im Heimataufenthalt kommen oder einfach besuchsweise da sind. Und kurz vor Weihnachten war eine junge Familie zu uns gekommen auf dem Buchenauer Hof und hat dort berichtet, sie waren als Missionare ausgesandt worden und sie arbeiten jetzt unter Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. So weit sind diese Menschen von Gott entfernt. Und dieser junge Missionar sagte, da wo wir leben, das ist wie der Vorhof der Hölle. Gewalt passiert dort täglich. Alkoholmissbrauch an der Tagesordnung. Vor einigen Wochen hatten sie Hoffnung in einen Mann gesetzt. Sein Körper ist von Messerstichen übersät. Er selber neigt zur Gewalt und wurde schon einmal Opfer eines Mordversuches. Dazu kommen die Brandmale, die er sich hat tätowieren lassen. Und als seine 3-jährige Tochter an einem Gehirntumor starb, kam er zu dem Missionar mit seiner Frau und bat um Gebet. Doch kurze Zeit später gibt dieser Mann sich wieder die Kante und in seinem Suff schlägt er seine Frau. Die kommt blutüberströmt aus dem Haus und ruft um Hilfe. Gewalt und Missbrauch an den Kindern prägt dort das Umfeld. Und dieses Missionars-Ehepaar, sie haben selber 2 kleine blondhaarige Töchter, müssen permanent ein Auge auf die Kinder werfen, wenn sie draußen sind, damit ihnen nichts passiert. Es ist dort nichts Besonderes, wenn ein Mann 4 oder gar 28 Kinder gezeugt hat. Natürlich von unterschiedlichen Frauen. Und es ist auch normal, wenn eine Frau 3 Kinder von unterschiedlichen Männern hat. Ja, so sagte dieser junge Mann, es ist wie der Vorhof zur Hölle. Und doch sagte seine Frau, die haben ein Video von ihrer Arbeit gedreht, Seine Frau sagte, es ist ein Privileg, hier zu sein. Es ist ein Privileg, hier zu sein. Warum? Weil die Flammen der Liebe Gottes diese Frau, dieses Ehepaar, diese Familie erfasst hat. Es ist die Liebe von Jesus, die sie in diesen Schmelztiegel der Gottlosigkeit geführt hat. Es ist die Liebe, die sie in dieses Brennpunktviertel hat ziehen lassen. Dieses Ehepaar ist nicht über den Ozean geflogen, um bei einem indigenen Stamm Brasiliens zu arbeiten, obwohl da Missionare auch Ähnliches berichten, sondern diese junge Familie ist nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Und sie leben dort in einer Plattenbausiedlung mit 20.000 Menschen, wo das, was ich eben beschrieben habe, eben leider auch trauriger Alltag ist. Wie viele Christen leben dort? Sie wissen so von etwa 20, die dort wohnen. Und doch sagte diese junge Frau, es ist ein Privileg, hier zu sein. Sie selber ist als Missionarin von Brasilien nach Deutschland gekommen, hat dort hier in Deutschland oder hat ihren Mann kennengelernt und arbeiten jetzt, wie gesagt, oben in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Wenige Tage später kamen andere Missionare zu uns. Und das Interessante war, immer fiel dieser Satz, da war eine Missionarin, die in Armenien arbeitet und sie sagte, es ist ein Privileg, dass ich hier in diesem Land tätig sein darf. Dann kam ein Ehepaar aus Italien und wieder fiel dieser Satz, es ist ein Privileg, in Italien zu dienen. Und dann noch ein weiteres Ehepaar, die in Zentralasien in einem Land arbeiten, was in den Medien zwar immer wieder in Erwähnung kommt, und sie sagte, es ist ein Vorrecht, dass wir hier seit Jahrzehnten dienen dürfen. Es ist ein Privileg, ein Vorrecht zu wirken in einem Umfeld, was nicht lebensbejahend ist. Warum? Weil die Flammen der Liebe sie erfasst haben. Seid brennend im Geist, schreibt Paulus an die Gemeinde, an die Hausgemeinden in Rom. Er sagt, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe, so schreibt er, die Schwestern sind damit auch eingezogen, die brüderliche Liebe untereinander sei ohne Falsch. Hass das Böse hängt dem Guten an. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, dem anderen zu dienen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Paulus listet hier eine ganze Reihe an Dingen auf, die für das Christsein selbstverständlich sind, wo zum Ausdruck kommt, die Liebe Gottes fließt durch uns hindurch. Ich erinnere mich noch, als junger Student, in meinem Zimmer hatte ich ein Plakat aufgehängt. Dort stand dieser Vers drauf, seid brennend im Geist. Ich war gerade von einem Kurzeinsatz zurückgekommen, von einer Bibelschule. Und da zu diesem Vers war ein Mann abgebildet, ein junger Mann, so hingebungsvoll, der seinen Blick nach oben richtet und noch so Feuerflammen, seid brennend im Geist. Und das war damals etwas so auch von dem, was ich gespürt habe, diese Leidenschaft und Liebe und Hingabe, meinem Herrn zu dienen. Seid brennend im Geist. Was hier im Griechischen eigentlich steht, seid kochend oder heiß. Also da ist so dieses Bild, dass etwas am Kochen ist, be hot in the spirit. Seid kochen, seid brennt im Geist. Vielleicht so das Bild eines Vulkans, der brodelt. Wenn man da so reinschaut in den Krater und da brodelt es. Und das hebräische Wort für Geist, Ruach, das hat auch die Bedeutung von Wind, von Hauch und Geist Gottes. Und dieser Geist, der will leben. Es ist vom Text gar nicht so deutlich, ist da jetzt Gottes Geist gemeint, seid brennend im Geist Gottes oder in eurem Geist, der vom Geist Gottes in Flammen gesteckt wurde. Aber es ist letztendlich derselbe Geist, denn es ist ein Geist des Lebens und der das Leben erhalten will. Genauso wie die Liebe, die Gott in unser Herzen reingegossen hat. Und wenn es um Leidenschaft und um Liebe geht, dann geht es nicht um irgendeine sachliche, verstandesmäßige Beziehung, sondern es geht wirklich um lebendige Beziehung, um eine Liebesbeziehung. Davon spricht hier der Paulus. Jesus liebt dich. Er hat uns zuerst geliebt. So lesen wir im Johannesbrief. Bevor wir Antwort geben können, hat Gott uns schon geliebt. Jesus liebt dich. Er hat so eine große Sehnsucht nach dir. Er kennt dich. Er kennt dein Versagen, deine Fehler. Wir haben es vorhin auch in dem Lied gesungen. Jesus kennt dich und mich. Ich kenne euch ja nicht, aber ich kenne mich. Und Jesus kennt mich noch viel besser als ich mich selber. Und er liebt mich trotzdem. Und wenn er mich liebt, dann liebt er auch dich. Und diese Liebe möchte dich erreichen und möchte auch andere Menschen erreichen. Jesus bietet sich dir an. Er lädt dich ein, in seine Nachfolge zu treten. Er bietet sich dir an. Komm, folge mir nach. Er biedert sich nicht an, er bietet es dir an. Komm, folge mir nach. Und wenn du noch diesen Schritt noch nicht getan hast, dann ist heute die Gelegenheit zu sagen, ja, Herr Jesus, von nun an möchte ich dir dienen. Sei du mein Herr. Dir will ich folgen. Beim Propheten Jesaja, da lesen wir, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Gott hat das über Israel ausgesprochen. Doch diese Liebe will auch dich erreichen. Ich habe dich erlöst. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen, sagt Jesus. Er hat sein Leben für dich gegeben. So groß ist seine Liebe. Und diese Beziehung, in der wir mit Gott eintreten dürfen, das ist eine Liebesbeziehung, so wie in einer Ehe. Wenn Mann und Frau zueinander Ja sagen. Und da gilt es, diese Liebe lebendig halten. Es ist mehr als diese ersten Schmetterlinge im Bauch bei Verliebten. Diese Liebe Gottes will lebendig gehalten werden. Warum? Weil Jesu Liebe immer Retterliebe ist. Sie hat immer den Menschen im Blick, der am Untergehen ist. Sie hat immer den Menschen im Blick, der in Todesgefahr sich befindet. Es geht um ewiges Leben oder ewigen Tod. Da heraus will Jesus uns retten. Seid brennend im Geist, bleibt in dieser Liebe. Wie kann das geschehen? Und ich freue mich, dass dieser Saal voll ist, aber ich denke, es liegt auch daran, weil jeder von uns mal merkt, diese Liebe, die kann auch kalt werden. So wie bei so einem Vulkan, die Lava, die erkaltet ist, hart wird. Wir in Deutschland, wir tun es vielleicht manchmal schwer, auch mit Emotionen. Wir haben aber eine große Stärke. Ich bin vor wenigen Wochen einer nigerianischen Frau begegnet, habe sie in Hannover auf einem Kongress kennengelernt und wir kamen so ins Gespräch. Sie ist mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen, sie sind als Missionarin nach Deutschland gekommen und sie sagte, ihr Deutschen, ihr habt eine große Stärke. Das ist eure Organisation. Aber ihr habt auch eine große Schwäche. Und das ist eure Organisation. Ihr organisiert alles durch und durch und lasst gar nicht mehr Freiraum für den Heiligen Geist. Wo kann er wirken? Ihr plant alles durch. Habt ihr den Freiraum, dass Gott wirken kann? Ja, ich merke es ja mit meiner Frau. Natürlich setzen wir uns Termine. Dieses und jenes wird geplant. Aber Liebe lebt doch auch von der Überraschung. Und Gott möchte uns immer wieder überraschen. Ein anderer, den ich gerne immer wieder zitiere, auch in Bezug auf Gebet, ist Spurgeon. Der hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann braucht er nur ihre Gebete erhören. Wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann braucht er nur ihre Gebete erhören. Und Gott tut das. Er möchte uns überraschen. Worum geht es? Es geht, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Dazu möchte er dich und mich gebrauchen. Ich habe schon erwähnt, ich war in der Türkei und ich habe in der Türkei, in Ankara, in der Hauptstadt, einen christlichen Buchladen geleitet. Und ich weiß noch den einen Morgen, wo ich aufwachte. Und ich ging gedanklich so durch den Kopf, was arbeitsmäßig so auf der Agenda steht. Und da war es, wie wenn Jesus selber zu mir sagt, du Detlef, es geht nicht um deine Arbeit. Es geht nicht um deine Arbeit. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Da habe ich begriffen, dass Jesus das Herz von Menschen erreichen möchte. Dazu möchte er mich gebrauchen. Aber es geht nicht darum, was ich tue oder was ich lasse. Jesus möchte mich zu den Menschen bringen. Wir haben vorhin von Lukas gehört, wie Gott zu ihm gesprochen hat, wie er diesen Frieden gespürt hat. Wir haben es von Julia gehört. Und es ist gut, dass wir einander solche Geschichten erzählen. Wie war das? Wie hast du das erlebt, dass Jesus zu dir gesprochen hat? Warum? Weil wir in Beziehung mit Gott stehen. Ich werde es nie vergessen, vor 33 Jahren ein großer Jugendkongress damals vom EC in der Kieler Ostseehalle. Und da waren 5000 junge Menschen zusammen in einer riesigen Halle und da kam ein Aufruf, einen Kurzeinsatz zu machen. Nicht nach Frankreich oder zu den Fidschi-Inseln, sondern nach Franken, nach Süddeutschland. Und ich wusste in dem Moment, ich bin gemeint. Ich hatte vorher schon mal davon gehört, dass die da Mitarbeiter brauchen, aber in dem Moment, wo dieser Aufruf kam, wusste ich, ich bin gemeint. Und dann bin ich dankbar, dass der Geist Gottes mich in diesem Trubel, wie das so ein Kongress und wie das vielleicht nachher auch unten in der Halle ist, wo alles so rumwuselt, dass der Geist Gottes mich in den Raum der Stille geführt hat, wo diese Stimme weiter zu mir reden konnte. Und ich hatte zu der Zeit so ein kleines Andachtsbuch von dem eben erwähnten Charles Spurgeon. Das gibt's auch heute noch, ist das noch aufgelegt. Kleinode göttlicher Verheißung, ein bisschen altertümliche Sprache. Aber was dort stand für den Tag, das hat mich zutiefst angesprochen, weil es genau meine Situation war. War der Bibelvers aus 2. Mose 4. So geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und dieser Vers begleitet mich bis heute. Und dann stand dazu unter anderem die Auslegung, mancher wahre Diener Gottes hat eine schwere Zunge. Und wenn er berufen wird, für seinen Herrn zu reden, ist er ganz ratlos aus Furcht, eine gute Sache dadurch zu verderben, dass er sie schlecht vertritt. In solchem Fall sollten wir uns daran erinnern, dass der Herr die Zunge gemacht hat. Mir fiel das früher total schwer. Ich bin auch heute noch aufgeregt, aber mir fiel das schwer, den Mund aufzumachen. Aber das war damals die Bestätigung, dass der Geist Gottes zu mir geredet hat. Und dieser Vers, er begleitet mich, wie gesagt, bis heute. Und ich möchte euch ermutigen, das, was die Julia auch gesagt hat, lest die Bibel. Lest die Bibel immer wieder neu. Und ihr werdet Schätze heben. Und ihr werdet immer wieder neue Dinge auch erleben, dass Gott zu uns sprechen kann. Was wir auch merken, was unser Herz kalt werden lässt, wo die Leidenschaft und die Liebe erstarren kann, das ist Sünde in unserem Leben. Dass wir merken, da ist etwas, was ist nicht in Ordnung, da pulsiert es nicht. Und dann ist es gut, auszupacken. Manchmal ist es notwendig und hilfreich, das vor anderen Menschen zu tun. Wo wir merken, ich komme mit der einen oder anderen Sache persönlich nicht klar. Ich weiß noch, wie ich zu einem Seelsorger ging und gebeichtet habe. Das, was mich jahrelang belastet hat. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was dann passiert ist. Da hat er mich nicht verdammt. Da hat er mich nicht in Grund und Boden geredet. Wie schlecht, was für ein schlechter Mensch ich denn bin. Nein, er hat mir die Vergebung Jesu zugesprochen. Und ich bin rausgeschwebt, frei. Das ist wie wenn plötzlich diese erkaltete Lavamasse weggesprengt wird. Immer wieder, wenn wir das Wort Gottes lesen, werden wir ermahnt, verstockt eure Herzen nicht, verhärtet eure Herzen nicht. In der türkischen Bibel ist das ganz anschaulich übersetzt. Da heißt es, lasst keine Hornhaut auf eurem Herzen wachsen. Lasst keine Hornhaut auf eurem Herzen wachsen. Vielleicht ist da etwas geschehen in den letzten Jahren, so ganz schleichend. Ich spiele Gitarre und das merkt man irgendwann, werden die Finger dann so ein bisschen fest, einfach von der Abnutzung, die Gewohnheit. Aber dass diese Hornhaut beseitigt wird auf unserem Herzen, dass es wieder pulsieren kann. Was kann uns noch abhalten, dass unser Herz nicht mehr brennt? Es kann Angst sein, Angst vor den Menschen, dass wir meinen, sie stehen gegen uns. Manchmal erleben wir auch Widerstand. Aber Gott möchte, dass wir die Angst überwinden. Und auch da ist es hilfreich und gut, wenn wir davon geplagt sind, mit Menschen drüber zu reden, dass das rauskommen kann. Ich bin als Missionar in die Türkei ausgesandt worden und war die ersten 1,5 und 2 Jahre stumm. Ich habe nicht geredet. Aus Angst, dass die mir vielleicht irgendwo ans Leder wollen. Angst hat dazu geführt, dass ich den Kontakt mit Menschen gemieden habe. Weil natürlich sofort die Frage kommt, warum bist du hier? Was machst du beruflich? Wenn du da sagen würdest, ich bin Missionar in der Türkei, dann kann das schon manchmal durchaus Widerstand hervorrufen oder könnte Widerstand hervorrufen. Angst hat mich von den Menschen ferngehalten. Und nach 2 Jahren war eine Konferenz, wo der Redner oder wo einer der Teilnehmer sagte, er hat den Eindruck, dass hier einige im Raum sitzen, und es waren alles Missionare, 160 Missionare im Raum. Er hat den Eindruck, dass einige hier von Angst gelähmt sind. Und das hat der Redner aufgegriffen. War ein Libanese. Und er hat dann gesagt, jetzt sollen doch alle nach vorne kommen, die von Angst gelähmt sind. Ich bin auch nach vorne gegangen. Waren etwa 1/3 der Teilnehmer. Und er hat dafür uns gebetet. Und was ist passiert? Die Hornhaut war weg. Ich habe mich selber danach nicht mehr wiedererkannt. Wenn die Leute mich gefragt haben, was machst du? Ich habe dann gesagt, ich arbeite in einem christlichen Buchladen, arbeite mit der Kirche zusammen. Oh, gibt es hier eine Kirche? Wo gibt es hier eine Kirche? Wo kann man die besuchen? Solche Reaktionen kamen. Gott möchte die Angst beseitigen, die uns lähmen kann. Aber eben auch die Beschäftigung, dass wir immer aktiv sein wollen. Und da ertappe ich mich oft dabei. Und deswegen habe ich auch neben meinem Computerbildschirm einen Satz von Bernhard von Clairvaux hängen, der heißt folgendes. Der hat im 11. Jahrhundert gelebt, da sagt er, es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deine Beschäftigung, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Du fragst, an welchen Punkt? An den Punkt, wo das Herz anfängt, hart zu werden. Ich lese es nochmal. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Du fragst, an welchen Punkt? An dem Punkt, wo das Herz hart wird. Der Bernhard von Clairvaux hat übrigens diesen Satz dem damaligen Papst geschrieben. Das war nämlich, der damalige Papst war ein Zimmerkollege, Mitstudent von ihm. Und da hat Bernhard von Clairvaux diesem Papst dann diesen Tipp gegeben: Pass auf, dein Herz könnte hart werden. Was können wir tun, damit ein hartes Herz wieder pulsiert, damit die Hornhaut weggeht? Einige Dinge habe ich schon erwähnt. Such die Stille mit Gott, dass Gott zu dir reden kann. Wir sind oft so beschäftigt und wir haben so viel an Eindrücken, an Geräuschen und Bildern, dass wir oft gar nicht zur Ruhe kommen. Aber genau dahin möchte uns Gott führen, in die Stille. Er hat das damals übrigens bei Elia getan. Elia hatte auf dem Karmel erlebt, wie Gott massiv eingegriffen hat. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo zwei Altäre gebaut wurden. Die Baalspriester hatten ihren Altar gebaut und Elia hatte auch einen Altar gebaut. Und dann hat er gesagt, wessen Gott Feuer vom Himmel schickt, der ist der lebendige Gott. Nun, die Baalspriester haben zu ihrem Gott Baal gebetet, da kam nichts. Elia hat dann sogar noch Wasser über den Altar gegossen und dann hat Gott Feuer vom Himmel geschickt. Was für ein Event, was für ein Ereignis. Elia ist auf dem Gipfel seines Dienstes, ich will nicht sagen seiner Macht, aber er hat demonstriert, dass Gott der lebendige Gott ist. Und die Baalspriester werden beseitigt, 400 Baalspriester werden getötet. Und dann übt oder möchte die Isebel, die Königin von Israel, möchte Rache üben und sie droht nur dem Elia. Und schon kriegt er wackelige Beine und flieht in die Wüste. Und ihr könnt die Geschichte nachlesen im Alten Testament. Gott spricht dann zu Elia nicht durch mächtige Worte, sondern durch einen sanften Geist, durch den Wind, in der Stille. Da möchte der Herr uns führen. Und dass wir Gottes Wort lesen, immer wieder neu. Und dass dann plötzlich Worte in uns lebendig werden, die wir vielleicht schon seit langer Zeit kennen. Ich möchte euch auch Mut machen, sprecht auch anderen Menschen ein Wort Gottes zu oder schreibt es auf einer Karte. Das Wort Gottes hat eine Macht, Tote aus dem Leben zurückzurufen. Unsere Worte können trösten. Unsere Worte können aufrichten. Unsere Worte können oft gut gemeinte Worte sein, die helfen. Aber Gottes Wort hat die Macht, aus dem Tode herauszuretten. Diese Macht ist allein dem Wort Gottes, liegt dem Wort Gottes zugrunde. Wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Und das tut er durch sein Wort. Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, dann wird Gott weiter an deinem Herzen wirken. Und dann wird er dich auf Dinge und Menschen aufmerksam machen, die du vielleicht vorher gar nicht im Blick hattest. Und das andere, betet. Haltet an am Gebet. Das ist etwas, was für Paulus elementar wichtig ist. Für jeden Christen. Aber Paulus betont immer wieder, betet, betet, betet. Haltet an am Gebet. Er möchte besonders, dass die Männer beten. Weil er hat erlebt, dass die Frauen immer beten. Aber die Männer sind oft bei den Gebetsveranstaltungen nicht dabei. Das könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, als er in Philippi ankommt. Da geht er zu dem Ort, wo man pflegte zu beten. Und wer ist da? Es war ja Sabbat. Wer war da? Die Frauen. Aber die Männer waren nicht da. Und vielleicht hat deswegen Paulus gesagt, ich möchte, dass die Männer heilige Hände erheben an allen Orten. Wir Männer dürfen an jedem Ort, auch bei der Werkbank, dürfen wir beten. Aber auch in der Gemeinde. Haltet an am Gebet. Gott greift ein Ich erwähnte es, wenn Gott seine Kinder überraschen will, braucht er nur ihre Gebete erhören. Ich erzählte von diesem Ehepaar, die in Schwerin arbeiten. Und sie haben dort so einen offenen Treffpunkt. Und da treffen sie sich aber auch als Mitarbeiter und beten. Und ab und zu schneit auch mal ein Nichtchrist rein und kommt dazu. Und der Sebastian, der erzählte, dass sie waren am Beten und da war ein junger Mann, der kam dazu. Er war nicht Christ. Aber er hörte zu, was diese Frommen da beten. Und wofür haben sie gebetet? Sie haben für eine andere Person gebetet, die regelmäßig immer zu diesem Center kam, aber seit Monaten nicht mehr erschien es. Und für diese Person haben sie besonders gebetet. Und 3 Minuten später, nachdem sie die Gebetszeit beendet haben, kommt diese Person rein, die sie seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Und das hat diesen Nichtchristen irritiert. Die beten und Gott antwortet. Was für eine Überraschung. Ich möchte dich ermutigen, Gebetsgruppen aufzusuchen oder selber eine zu gründen. Vielleicht am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule. Warum? Weil Gott möchte, dass wir für andere Menschen beten. Und wenn du anfängst, für deinen Schulkameraden oder für deine Kommilitonen zu beten, dann wird Gott dir weiter Liebe auch für diese Person schenken. Ich merke das, ich bete seit einiger Zeit für meinen Nachbarn. Und Gott wirkt an meinem Herzen. Die Liebe zu meinem Nachbarn, dass er Gottes Liebe erfährt, wird immer größer. Tut euch zusammen. Betet mit und füreinander. Vor 6 Jahren haben wir bei uns auf dem Buchenauer Hof dienstags morgens ein Gebetstreff ins Leben gerufen, wo wir uns eine Dreiviertelstunde zum Gebet treffen vor der Arbeit und für Menschen beten, die in Not sind. Wir beten da regelmäßig für eine Frauengruppe, die in Argentinien in ein Frauengefängnis geht, was auch die Hölle auf Erden ist, wie uns die Missionarin da erzählt. Wir beten für einen kleinen Gebetskreis im kleinen Walsertal. Kleinwalsertal, das liegt unten, ist in Österreich, aber hat eine Berührung zu Deutschland. Das ist so eine Enklave. Und das ist eine Hochburg der Esoterik und des Buddhismus. Außerdem nehmen sich dort immer wieder viele Menschen das Leben, weil sie da von so einer Talbrücke springen. Und wir beten für diesen Gebetskreis, damit die nicht müde werden. Das ist eine ganz kleine Gruppe. Betet auch für andere. Hiob übrigens, der soll für seine Freunde beten. Und Gott sagt dann zu Hiob, weil du für meine Freunde gebetet hast, habe ich dein Gebet erhört. Bete für andere, Gott wird dieses Gebet erhören. Ich möchte dich ermutigen, bete für Menschen, vielleicht auch die du noch gar nicht kennst. Fang an, für ein unerreichtes Volk zu beten. Unten in der Halle, da gibt es den Stand von Kairos. Da ist so eine große Weltkugel, die da über den Raum schwebt. Geht mal dort an den Stand, da könnt ihr euch den Namen eines unerreichten Volkes geben, was noch nicht mit dem Evangelium erreicht wird. Was würde passieren, wenn jeder Teilnehmer hier auf der Jumiko so ein Volk sich aufs Herz legen lässt und anfängt dafür zu beten? Gott wird etwas an Veränderung bewirken. Vielleicht wird er dich gebrauchen, dass du eines Tages zu diesem Volksstamm gehst. Oder du darfst erleben, wie du Missionare kennenlernst, die unter dieser Volksgruppe arbeiten. Fang an zu beten. Oder auch für die buddhistische Welt. Wir haben eine große Gebetsinitiative seit Jahrzehnten für die islamische Welt laufen. Und was wir dort an Aufbrüchen erleben, ist, denke ich, Antwort des Gebetes. Es gibt seit Neuestem auch eine Gebetsinitiative für die buddhistische Welt. Die beginnt jetzt Ende Januar. Könnt ihr euch auch am Kairos-Stand holen. Fangt an, für solche Menschen zu beten. Und dann werdet ihr vielleicht merken, okay, mein Nachbar, der hat da ja auch so eine Buddha-Statue. Warum hat er die denn? Warum werden denn so viele Yoga-Kurse in der VHS angeboten? Gott möchte uns die Menschen zeigen, dass sie in Not sind weil sie Hilfe suchen an allen möglichen Orten. Aber Jesus ist gekommen als Retter. Und er möchte diese Liebe, die er zu dir hat, die er auch zu allen Menschen hat, die möchte er durch dich zu ihnen bringen. Ich möchte schließen mit dem, was der Heilige Geist in uns tut. Einer meiner Lehrer hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist der absolute Jesus-Fan. Er ist der absolute Jesus-Fan. Er hat nur ein Ziel. Er will Jesus groß machen, auch in deinem Leben. Amen.